Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 1000 fremde Orte. Eine Weltreise mit dem Fahrrad? Das klingt schon ziemlich verrückt. Und trotzdem, oder gerade auch deswegen, haben Melanie und Ricardo sich an dieses Abenteuer gewagt. Relativ spontan, blauäugig und naiv sind die beiden losgeradelt. Nutze ihre Tipps und Tricks, lerne aus ihren Fehlern und lass dich einfach nur inspirieren. Und jetzt viel Spaß und gute Unterhaltung mit deinem Podcast-Host Melanie. Einen wunderschönen guten Tag zum heutigen Podcast von Melanie. Heute eine kleine Special-Episode, denn ja, wenn ihr diese Stimme jetzt so hört, richtig, es ist die gleiche Stimme von dem Intro. Mein Name ist Nick Martin und heute bin ich zu Gast bei der Melli im Podcast zusammen mit meiner Freundin, der Steffi. So, wir sitzen auf der Terrasse hier in Dahab und wir haben gemeint, wir machen das heute mal völlig anders. Nämlich Melanie sitzt jetzt hier, ist noch ein bisschen aufgeregt, was
ich
völlig normal ist.
Ich habe Schweißhände.
Schweißgebadete Hände und sie weiß einfach nicht, wie man diesen Podcast anfängt. Von daher, wir haben jetzt gerade hier wunderschön auf der Terrasse hier in Dahab gefrühstückt. Und genau, jetzt übergebe ich das Wort an euren heutigen MC, an euren Podcast-MC, der Melanie. Und sie wird die ersten Fragen raushauen. Also heute viel Spaß mit Nick, Steffi und Melli.
Vielen Dank, Nick. Das war großartig, weil ich wusste wirklich nicht, was ich sagen soll. Ja, schön, dass ihr hier seid und dass ich euch ein paar Fragen stellen darf. Ich erzähle trotzdem mal kurz ein bisschen was zu euch. Also ihr mittlerweile 7 Jahre zusammen unterwegs.
Also 14, zusammen, aber
jeder 7 Jahre genau. Unterwegs. Also ihr habt zusammen 14 Jahre Reiseerfahrung.
Genau.
Und bei dir weiß ich, auf deinem Blog habe ich gelesen, du hast 50 Länder bereist. Ich denke, es werden schon mehr sein.
Nee, es sind knapp 70 Länder.
70 Länder ja. Mittlerweile?
Bei mir sind es jetzt 50.
50? Und der Nick macht ja auch mit Hilfe seiner Freundin, geht ja auf Tour in Deutschland mit seiner Show 6 Jahre Weltreise, die geilste Lücke im Lebenslauf.
Lücke, genau, die geilste Lücke im Lebenslauf. Das ist richtig, aber total, oder? Schön. Ja, bei mir kommt es auch noch auf der Bühne manchmal vor, dass mich verhaspelt.
Ja, das ist doch wunderbar. Ja, und die Steffi, die ist so ein bisschen sein Management.
Unter anderem, ja.
Unter anderem. Die organisiert das immer alles, genau. Und hat aber auch ihren eigenen Reiseblog. Travel to Pura Vida nennt er sich. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was die beiden mir zu sagen haben. Ich fange einfach mal an. Also es ist 2010, hat das bei euch beiden angefangen. Was hat euch dazu bewegt, zu sagen, so, ich habe jetzt einfach mal die Schnauze voll, ich muss hier raus, ich möchte was anderes machen?
Würde ich mal sagen, Ladies first, Steffi, deine Story als erstes.
Ladies first. Oh, wow. Der letzte Arschtritt oder so ein bisschen der Weg dahin?
So der letzte Arschtritt und wie es dann so für dich weiterging.
Also es hat sich alles, ja, ich muss aber so ein bisschen ausholen, weil sonst hört sich das jetzt komisch an. Also es war eigentlich schon länger in mir ja geschlummert, dass ich halt einfach Lust hätte, mal länger als nur 2-3 Wochen in Urlaub zu gehen. Einfach mal ein bisschen länger im Ausland zu bleiben oder Locals kennenlernen, die Sprache lernen, zu arbeiten und so weiter. Und da war ich damals 3 Wochen in Thailand und das war so ein bisschen mein Auslöser, wo ich mega gecatcht war vom Reisen und habe da damals die ersten Backpacker kennengelernt und Leute, die Auslandssemester gemacht haben und so. Und dann dachte ich mir, das will ich auch. Aber ja, im Endeffekt so der letzte Arschtritt war, oder warum ich es nicht getan habe, weil ich damals noch in einer Beziehung war. Und der hat studiert und deswegen war es halt so ein Ding, entweder, ja, ne, ich mache das allein, er bleibt zu Hause und so weiter. Deswegen habe ich das nicht so in Erwägung gezogen. Aber an dem Tag, als dann Schluss war, habe ich mir gedacht, bäm, jetzt kann ich machen, was ich will. Und habe dann wirklich, ich glaube, an dem gleichen Tag habe ich mich dann dafür entschieden, dass ich erstmal für ein Jahr nach Australien gehen werde.
Okay.
Ohne irgendwelche Attachments nach Deutschland.
Ja.
Ja.
Und du warst in Neuseeland. Also du hast Urlaub gemacht in Neuseeland, habe ich gelesen.
Genau, 2009.
Und das war so dein Moment, wo du gesagt hast, geil, dieses Freiheitsgefühl, das möchte ich nicht nur meine 3 Wochen oder 6 Wochen Urlaub, die man hat, im Jahr so haben, du möchtest das durchgängig haben. Ist das richtig?
Genau, also zusammengefasst kann man sagen, dass das der Auslöser in Neuseeland war, wo ich 3 Wochen vor Ort war und dann wieder heimgekommen bin. Und man kennt ja immer so dieses Gefühl, wenn du in einem festen Arbeitsverhältnis bist, du hast 3 Wochen Urlaub und du kommst heim und denkst, wow, du willst irgendwas anders machen und es ist irgendwie total, du bist irgendwie so energisch geladen, irgendwas zu ändern. Und dann aber so nach 2 Wochen kommt halt wieder so diese Alltagsroutine rein. Und ja, in dieser Zeit habe ich halt gemerkt, bei mir ist irgendwas anders, bei mir hat sich irgendwas entfacht, nenne ich es jetzt immer. während der Zeit, als ich in Neuseeland war, und bin dann nach einiger Zeit auch drauf gekommen, dass es, glaube ich, noch mehr gibt, als nur diesen Bürohengst zu spielen, und bin dann auf die Idee gekommen, ich könnte doch mal so ein Jahr Auszeit nehmen, also so ein Sabbatjahr machen. Und geplant war es damals dann wirklich für ein Jahr durch die Welt zu reisen, als ich dann 2010 angefangen habe.
Naja, cool. Und gibt es da irgendwas, also wir haben ja jetzt auch gerade angefangen mit unserer Reise und es waren viele, viele Vorbereitungen, die wir da haben treffen müssen, gerade weil wir mit dem Fahrrad unterwegs sind, nochmal ein bisschen was anderes. Was habt ihr damals gemacht? Also wie habt ihr euch darauf vorbereitet oder welche Fehler habt ihr vielleicht auch beim Vorbereiten gemacht? Was würdet ihr anders machen heute?
Also wie ich mich vorbereitet habe, wie gesagt, damals hat Steffi und ich, wir haben uns ja noch gar nicht gekannt, aber ich bin wirklich jeden Abend von der Arbeit angekommen und habe mich vor den PC gesetzt und hatte irgendwie so eine Korkwand, wo man halt sowas draufpinnen kann, und da habe ich halt irgendwie unzählige To-Do-Listen gehabt, was ich so alles machen muss, über Visumsvorbereitung, über Flugsuche, Flugplanen, Hostel und Couchsurfing Anmeldung und sonst irgendwas, also so meine ganzen To-Do-Listen hatte ich da. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, was ich als großen Fehler sehen würde, ich habe viel zu viel geplant. Mhm. Also ich habe wirklich viel zu viel geplant. Wenn ich jetzt losreise, also aktuelles Beispiel, wir planen jetzt eventuell in 3-4 Wochen nach Thailand zu gehen, werde ich mich vielleicht vorher um Flug kümmern und dass wir schauen, dass wir vielleicht 1-2 Tage, keine Ahnung, irgendwie Airbnb haben und uns dann irgendwie eine längerfristige Bude holen, und das war's, also mehr oder weniger. Also ich würde da gar nicht so viel planen, von wegen, wie lange bleibe ich jetzt hier und wann geht's weiter und wann will ich da und dahin. Also es ist schön, einen Plan zu haben im Kopf, aber nie wirklich diesen auch, also den Plan zu planen, nenne ich es jetzt immer.
Das funktioniert sowieso nicht.
Funktioniert,
das habe ich in Australien auch gemerkt.
Definitiv, also es, ja, also auf meiner ersten Weltreise, ich habe ja komplett für ein Jahr ungefähr meine Route im Kopf gehabt, nach 3 Monaten war die komplett weg. Also ich habe dann meinen Flug sausen lassen von Mexiko in den USA, bin auf dem Katamaran noch gewesen, und das war am Anfang ungewohnt, aber es verleiht ja so viel Freiheit. Es verleiht ja so viel Freiheit und Flexibilität, und du bist dann nicht mehr so gestresst, dass wenn du an irgendeinem Ort bist, wo du sagst, boah, hier will ich eigentlich noch länger bleiben, aber ich habe nur 3 Tage geplant, das funktioniert beim Reisen nicht. Und das wirst du merken, und ich sage jetzt mal, das ist ein typischer Anfängerfehler, und es ist auch okay, den zu machen. Man gibt ihn danach gerne als Tipp weiter, weil es halt wirklich entspannter ist, ohne Plan zu reisen, aber da muss man, glaube ich, auch erstmal ein bisschen reinwachsen, um halt diesbezüglich ja möglichst gechilltes zu sehen.
Ja, den Fehler haben wir damals auch gemacht. Wir haben auch viel zu viel geplant. Weißt du auch so, dass du am Anfang gesagt hast, so, dass ich muss einen Plan haben, dann muss ich da sein, da möchte ich da sein?
Nee, also ich habe meinen Flug nach Australien gebucht, und dann am Anfang, weil mein Englisch noch so schlecht war, habe ich in Manly bei Sydney so ein bisschen die Sprachschule besucht. Das war eigentlich alles, was ich geplant hatte, und den Rest habe ich mir offen gelassen. Aber ich glaube, was auch so ein bisschen mein Anfängerfehler, wenn man es so nennen kann, war, ich habe mir zu viel Gedanken gemacht. Mhm. Ich habe mir viel zu viel Sorgen gemacht mit, was passiert denn dann und dann, was passiert denn dann und dann. Aber im Endeffekt kommt es sowieso immer anders, als man denkt, und es fügt sich immer irgendein Weg ein. Also von daher, so viel Gedanken machen bringt auch nichts. Genauso wie jetzt, ich habe jetzt Angst vor diesem Interview zum Beispiel. Danach wirst du dir denken, warum habe ich mir überhaupt Gedanken gemacht? Ja, also es ist so, man macht sich zu viele Gedanken. Und bei mir war halt auch das Coole, als ich mich entschieden habe, diese Reise zu machen für ein Jahr nach Australien. Es war, ich glaube, irgendwann im Juli, und im Oktober ging schon los. Das heißt, ich hatte gar nicht so viel Zeit, mir Gedanken oder Sorgen zu machen, weil ich musste das ja auch alles nach der Arbeit immer. Also ich hatte einen Fulltime-Job, dann bin ich nach der Arbeit nach Hause und habe dann alle Sachen abgearbeitet. Ich hatte nie irgendwie großartig Zeit, mir Gedanken oder Sorgen oder Angst zu haben davor. Das war, glaube ich, auch ganz gut.
Ich glaube, das ist so ein Frauending.
Ja.
Ich glaube, der Nick hat sich da gar nicht so Gedanken gemacht, einfach nur.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, doch,
am Anfang schon,
echt?
Oder?
Also jetzt nicht, wie es auf Reise ist, sondern eher, was danach kommt, jobmäßig.
Okay.
Also ich bin ja auch aus einem festen Arbeitsverhältnis raus, und ich glaube, das ist so ein bisschen eine deutschlastige Krankheit, weil wir alle aufwachsen in einem unwahrscheinlich großen Sicherheitssystem. Und wenn du da mal rausgehst, also ich habe ja dann meinen Job gekündigt, und am Anfang war es ja auch so, dass mein komplettes soziales Umfeld, die kamen jetzt nicht her und haben mir ein High Five gegeben, so, boah, Nick, geile Scheiße, ne? Du hast jetzt gekündigt, total tolle Entscheidung, sondern eher so, bist du bescheuert, warum machst du sowas? Ich glaube, das ist ein bisschen so diese deutschlastige Krankheit, dass wir uns halt über alles unwahrscheinlich viele Sorgen machen in Sachen Sicherheit. Und da muss ich sagen, habe ich am Anfang auch sehr, sehr lange noch jeden Tag irgendwie ein paar Gedanken daran verschwendet, wie das ist, was passiert, wenn ich wieder heimkomme. Aber irgendwann habe ich halt auch gemerkt, wie es die Steffi schon gesagt hat, es fügt sich irgendwie.
Ja.
Nie so, wie du es planst. Deswegen hörst du auf, einen Plan zu machen. Nämlich, es bringt sowieso nichts.
Absolut.
Es ist ja auch viel schöner ohne Plan. Also habe ich jetzt auch gemerkt. Wir haben jetzt auch nur unsere Flüge gebucht. Also nächste Woche müssen wir halt in Kairo sein. Aber ob wir nur noch 3 Tage hier bleiben oder ob wir jetzt doch sagen, vielleicht buchen wir den Flug auch um. Haben wir ja heute Morgen drüber gesprochen. Stimmt.
Bleibt einfach ein Jahr in Dahab.
Genau. Also man weiß nie, was passiert.
Ich habe noch einen Anfängerfehler als Frau. Ich habe viel zu viel Klamotten dabei gehabt.
Ich auch, glaube ich. Und wir fahren mit dem Fahrrad. Ich muss echt schon schauen, dass ich mich beschränke. Aber ich will halt auch nicht nur meine Zip-Off-Hose dabei haben.
Nee,
Gott, jetzt ist wieder dieses, das sehe ich nicht gut aus.
Ja, so ein bisschen Abwechslung muss
ich
schon rein.
Ich gebe euch mal einen Tipp, okay? Wenn ihr auf Weltreise seid und ihr trefft so viele verschiedene Menschen, auch wenn ihr nur 2 T-Shirts dabei hättet.
Es fällt keinem auf. Aber mir fällt es auch.
Okay, ja, das ist natürlich die Hauptsache, gut auszuschauen auf einer Weltreise. Es geht nicht darum, sich selber weiterzubilden und eine tolle Zeit zu haben, sondern nur, passt mein Top an meine... Oh Mann.
Naja, so schlimm ist es dann doch nicht. Aber ich wollte gerne wenigstens eine Jeans dabei haben, wenn man dann mal nicht mit dem Fahrrad unterwegs ist, dass ich auch mal was Vernünftiges habe zum Anziehen.
Aber deine Reise, also die Leute, die ziehen da unten auch Jeans an, die kannst du da unten auch noch kaufen.
Ja, ich weiß.
Aber nee, du schläfst lieber mit, paar tausend Kilometer im Fahrrad, warum auch nicht, ne?
Hier ist auch kalt.
Stimmt.
Apropos Fahrrad, also wir fahren jetzt mit dem Fahrrad oder versuchen hauptsächlich mit dem Fahrrad von A nach B zu kommen. Ich nehme mal an, dass das bei euch vielleicht nicht so war. Bei euch, ihr seid vielleicht mehr oder auch als ihr alleine unterwegs wart, vielleicht mehr mit Hitchhiking oder du bist mit dem Katamaran zum Beispiel gefahren, gesegelt vielmehr. Oder halt Bus und Bahn. Oder wie seid ihr von A nach B?
Eigentlich alle möglichen Transportmittel. Also Flugzeug, klar, ich meine, bist am Anfang unterwegs, auch wenn man dann irgendwann mal, wenn man länger unterwegs ist, merkt, man versucht so ein bisschen seinen Umweltfußabdruck versuchen, positive zu bringen. Aber ansonsten halt echt über Hitchhiking, über klar, auf dem Katamaran war ich, über Roller, ich habe alles Mögliche.
Viel Bus auch.
Ja, also ich sag jetzt mal, Zentral- und Südamerika sind wir verdammt viel mit Bus gefahren.
Sind zum Beispiel von Mexiko bis nach, eigentlich Peru, nur mit dem Bus.
Bis nach Bolivia.
Außer von Panama nach Kolumbien sind wir gesegelt, weil da gibt's keine Straße, die du quasi über die Grenze überqueren kannst.
Genau, da kann man entweder fliegen oder segeln.
Wir haben uns fürs Abenteuer entschieden.
Und ich muss sagen, aber so Fahrradfahren... ist cool, also habe gerne gemacht. Also ich sag jetzt mal Nicaragua, Isla Ometepe, haben wir uns schön hier Fahrräder ausgeliehen und wollten da ein paar Kilometer runterschrubben und nach 2 Kilometer ging bei mir die Kette kaputt. Also ich bin, was ich sag, Fahrradfahren anbelangt, es will nicht so ganz mit mir. Also ich habe eher das Unglück gepachtet und ich glaube, deswegen wird es im Moment bei mir nicht so auf die Idee kommen, ich mache meine Fahrradweltreise. Nämlich dann würde ich wahrscheinlich in Würzburg losfahren und dann würde ich spätestens nach 20 Kilometern meinen ersten Platten haben. Und das wäre halt es wäre ein Part vom Abenteuer, sage ich jetzt nochmal. Aber ich muss sagen, ich genieße es auch immer, mit Locals im Bus zu fahren, um da halt die Leute halt auch kennenzulernen in dem Land, wo ich rumreise. Also Steffen und ich, wir sind eigentlich beide unwahrscheinlich langsame Reisende. Also ich sag jetzt mal, bei 6-7 Jahren Reisen insgesamt, ne, 70 Länder sind, also es ist jetzt nicht aber so viel.
Das ist richtig, aber ich finde es auch schön, langsamer zu reisen, weil es wesentlich intensiver ist.
Genau.
Man kann die Leute kennenlernen,
richtig,
die Gegenden besser kennenlernen, die Traditionen, Rituale, Essen, alles, was halt dazugehört. Deswegen haben wir uns auch fürs Fahrrad entschieden, weil es halt langsamer ist und man fährt nicht an jedem und an allem einfach so vorbei, ohne das wirklich wahrzunehmen.
Das stimmt, ja. Also wie gesagt, es gibt, glaube ich, bei allem Vor- und Nachteile und ich sag jetzt mal, ich find's cool zum Formen. Also ich bin mal gespannt, wie ihr so nach... Wer weiß, ob ihr überhaupt nach einem Jahr wieder heimkommt, darüber erzählt, oder ob ihr sagt, ja, nee, sorry, wir sind jetzt hier in Chile angekommen oder so, oder wir sind wieder in Dahab oder noch in Dahab. Ja.
Du hast gerade, wie hast du den Fußabdruck genannt?
Den den CO2-Abdruck, den Fußabdruck der Umwelt, also wenn du halt fliegst.
Ja, ja, also wie CO2-Abdruck.
Ja.
Okay, das muss ich rausschneiden.
Nee, das lassen wir alles drinnen.
Du hast gerade den CO2-Fußabdruck benannt. Wie sieht das generell aus bei euch mit Thema Nachhaltigkeit? Also macht ihr da irgendwas für? Interessiert euch das? Also ich gehe davon aus, dass euch das interessiert. Aber was macht ihr persönlich dafür? Also
ich persönlich kann davon sagen, dass sobald ich irgendwie auf Weltreise war, ich meine, man sagt immer, so Reisen ist die beste Universität des Lebens. Da entwickelst du dich ja selber in ganz vielen verschiedenen Richtungen weiter. Ein Punkt, wo ich bei mir gemerkt habe, ist, dass ich halt unwahrscheinlich, ich will jetzt nicht sagen, sensibel geworden bin, aber sehr, wie soll man das jetzt aus? Da fehlt mir jetzt das Wort dazu. Ich bin sehr affin geworden gegenüber meiner Umwelt. Also ich bin sehr umweltbewusst geworden. Diesbezüglich gibt's bei mir eigentlich auch kaum noch was, wo ich irgendwie unbewusst meinen Dreck irgendwo hinschnipp oder einfach nur irgendwas aufmachen. Oder wenn ich in irgendeinen Supermarkt gehe und die wollen mir gleich wieder eine Plastiktüte andrehen, sage ich immer, nee, brauche ich nicht, will ich nicht. Jetzt hier in Darp haben wir natürlich auch den Beach Cleanup wieder gemacht. Das ist auch so ein Herzensprojekt von uns.
Genau.
Wo wir sagen, es ist eigentlich immer mega schön, wenn du an irgendeinem Strand bist. Und ich meine, es ist jetzt nicht schön, einen Strand aufräumen zu müssen, weil er schon so voller Dreck ist. Aber ich fand es so schön, dass halt auch Locals involviert waren. Und auch wenn manche nur komisch geschaut haben, als da so 20 Leute, wo wir organisiert haben, am Strand entlang gelaufen sind, dass es bei denen vielleicht irgendwie mal so unterbewusst Klick macht und dass sie vielleicht sagen, na gut, vielleicht soll ich halt meinen ganzen Dreck irgendwo hinschmeißen. Und das ist eigentlich doch immer relativ schön.
Also ich fand es besonders schön, als die Kinder mit angepackt haben, muss ich sagen. Weil die sind, glaube ich, diejenigen,
die
man da noch so ein bisschen beeinflussen kann, dass es in die richtige Richtung geht. Gerade in,
absolut,
in so einem Land, wo vielleicht auch die Bildung ein bisschen fehlt.
Ja.
Ja, ich sage jetzt mal, wir versuchen auch zum Beispiel, es ist aber oft schwer, das merkt man jetzt auch in Dahab, dass wir halt zum Beispiel nicht jeden Tag irgendwelche Plastikflaschen Wasser kaufen oder so.
Das stimmt.
Da kaufen wir uns halt dann zum Beispiel einen großen Kanister von 6 Litern. Okay, ist auch wieder Plastik, aber vielleicht sparst du halt diesbezüglich doch ein paar andere Flaschen, die du auch hättest getrunken. Und dann haben wir eben einfach so eine, was ist das für ein Material, Titanflasche?
Stainless Steel.
Ja, genau. Und versuchen das halt immer da reinzufüllen, aber es ist natürlich oft nicht, also es ist nicht immer möglich.
Ja.
Aber diesbezüglich versuchen wir auch immer mehr drauf zu achten.
Ja, finde ich gut. Machen wir auch. Also wir haben auch Bambuszahnbürsten zum Beispiel und wir haben jetzt hier auch in der Villa immer diese, wie viel ist da drin? 19 Liter, diese großen Dinger haben wir gekauft und die füllen wir dann immer um in die 6 Liter Dinger, weil es ein bisschen einfacher für uns Mädels, die zur Hand haben. Ja, nun reist ihr seit 2012
zusammen?
Ja,
genau. Seit Ende 2012.
Habe ich richtig gelesen? Gut.
Ja.
Gut informiert.
Ja, ich habe versucht, ein bisschen die Hausaufgaben zu machen. Wie ist das? Als Paar reisen ist ja nochmal was anderes als solo zu reisen. Wie habt ihr das kennengelernt oder was waren bei euch, wenn ihr als Paar gereist seid, so die Herausforderungen oder die schwierigsten Herausforderungen, die ihr bisher meistern musstet?
Als du, Steffi, oder soll ich?
Das kann ja jeder mal eins sagen.
Okay. Also ich muss sagen, bevor wir an die Schwierigkeiten kommen, das Gute zwischen mir und der Steffi, dass wir das, glaube ich, mehr oder weniger harmonisch hinbekommen. Ich meine, klar, wir gehen uns gerne mal auf den Sack. Also sie, mir, ich, ihr, das ist völlig normal. Aber ich glaube, wir kommen ja beide aus der Richtung, dass wir das Reisen für uns kennengelernt haben, alleine. Und das wissen wir auch beide noch sehr zu schätzen. Und ich glaube, ein ganz, ganz großer Punkt, warum das bei uns gut läuft, ist, dass wir immer noch wissen, wie toll es ist, alleine zu reisen. Also wir geben uns da auch gegenseitig Freiraum dafür. Aktuellstes Beispiel, jetzt vor einem Jahr, wo wir hier das DNX-Camp hatten, ist sie dann irgendwie eine Woche nach Hurghada zum Kitesurfen und ich bin ja nach El Salvador geflogen für einen Monat. Oder jetzt dieses Jahr im Juli, da war ich einen Monat auf Bali surfen. Da hat sie in der Zeit, war sie 2 Wochen in Griechenland, dann noch 2 Wochen Israel mitgemacht. Also wir gehen auch noch gerne alleine reisen, weil wir doch einfach merken, dass es uns allen gut tut und hält ja auch so ein bisschen die Beziehung frisch. Aber so die Schwierigkeiten, puh. Ich glaube, am Anfang so Schwierigkeiten zu haben, dass man sich erstmal abtastet, okay, wie viel Freiraum braucht der andere? Also, wenn du jetzt irgendwie jemanden hast, mit dem du halt nur so einen Klammeraffe so, und der ist die ganze Zeit an dir und der will nichts mehr ohne dich machen, das könnte ich nicht. Also, würde ich ausflippen. Da würde ich sagen, sorry, aber ganz ehrlich, es geht nicht. Das weiß die Steffi auch und das ist auch okay. Deswegen geraten wir da relativ selten noch aneinander. Auf der anderen Seite weiß ich, dass Steffi auch sagt, okay, sie ist jetzt eine, ne, die will halt jetzt auch gerne mal, keine Ahnung, in den Arm genommen werden oder mal ein bisschen Händchen halten oder sonst irgendwas. Da muss man halt mal, da muss man auch mal Kompromisse eingehen.
Boah, okay, du nennst das wirklich Kompromisse?
Nein. Okay, oh Gott, jetzt habe ich was Falsches gesagt.
Ja, dann passt das mal kurz aus.
Okay, wo war ich jetzt stehen geblieben?
Händchen halten.
Händchen halten. ja, nee, also wenn sie jetzt sagt, okay, der Nick, der ist jetzt, ne, der braucht auch seinen Freiraum oder so, und wenn ich jetzt, okay, Steffi, die, ne, dann genießen wir es halt auch mal irgendwie einen Abend so Händchen halten durch die Straße zu laufen und dann, keine Ahnung, irgendwie halt was zu machen.
Okay, na gut, ich nehm's an. Ich nehm's an. Ist okay. aber ich glaube jetzt mal, also wir haben da jetzt weniger die Schwierigkeit, aber ich glaube, Pärchen, die jetzt gerade anfangen zu reisen, haben tatsächlich die Schwierigkeit, dass du, naja, du bist halt 24/7 aufeinander, ja? Also du hast vielleicht vorher ein gemeinsames Leben gehabt, in einer gemeinsamen Wohnung in Deutschland, jeder hat seinen Job gehabt, stehst früh auf, sagst guten Morgen, gehst auf die Arbeit, kommst abends wieder zu Hause, nach Hause, dann schaust du vielleicht noch um 20.15 Uhr Krimi zusammen und dann schläfst du so. Also
nach 10 Minuten.
Genau, also ich würde auch nach 10 Minuten einschlafen. Aber das ist halt so einfach viel intensiver, wenn du wirklich miteinander reist, 24/7. Du musst halt alles miteinander entscheiden oder abstimmen. Keine Ahnung, es geht eigentlich schon los mit, wo essen wir, wo wohnen wir, wo geht's als nächstes hin und so weiter. Also ich muss sagen, wir haben da eigentlich noch nie wirklich Probleme mit gehabt.
Nee, also nicht so große.
Also klar, so Kleinigkeiten.
Dieses typische, okay, was willst du denn essen? Ja, nee, weiß ich nicht. Okay, gehen wir das essen. Ja, nee, da habe ich keine Lust drauf. So, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, so in Thailand oder...
Ja, so ab und zu so Kleinigkeiten, aber das ist ja jetzt... ja, also das glaube ich, dass für viele eine Schwierigkeit sein kann, weil wenn man da natürlich nicht auf einer Wellenlänge ist, dann kann es halt schon auch ein bisschen schwieriger sein oder auch in Sachen Aktivitäten oder wir machen halt jeden Scheiß zusammen. Keine Ahnung, Bungee-Jumping, habe ich noch nie vorher drüber nachgedacht. Und dann, bam, bin ich irgendwie 42 Kilometer, Kilometer.
Du hast 42 Kilometer
gebungee-jumped. Ja, aber hallo,
ganz oben. Das ist ja hier Felix Baumgartner-Niveau fast.
Wie viel? 143?
143 Meter war das. Also ich glaube, es geht halt einfach nur darum, dass wenn du mal 24/7 mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin unterwegs bist, du lernst sie definitiv kennen. Also man sagt dir nicht umsonst, wenn du einen Partner wirklich kennenlernen willst, gehen mit ihm reisen. Aber es ist ja doch unwahrscheinlich wichtig, dass man halt die Bedürfnisse beider nicht außer Acht lässt in Sachen Freiheit und ja, dass man ein bisschen Zeit für sich auch hat.
Und sich natürlich auch aufeinander einlässt.
Genau.
Und abstimmt.
Ja.
Ja.
Und vielleicht vorfährt, wenn man genervt ist.
Ja, genau. Wie ist es so eigentlich jetzt bei dir mit diesem Beispiel? Fahrradfahren?
Ich glaube, bei uns wird es so sein, ich mag keine Berge fahren. Und Ricardo ist ein bisschen mehr trainiert, wenn wir in Neuseeland unterwegs sind, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wenn ich da ein bisschen nörgel, dass der einfach vorne wegfährt und mich macht das noch wütender und ich glaube, das...
Okay, aber warum nörgelst du denn im Ersten? Also, warum?
Weil das so anstrengend ist, diese Berge hochzufahren und weil ich mich dann immer frage, warum mache ich so eine Scheiße?
Gut, aber das hast du dich bisher auch schon öfters mal gefragt.
Ja, und wenn ich dann oben war, war es geil.
Genau, siehste, also letztendlich, also wenn ich der Ricardo wäre, würde ich auch wegfahren. Also würde ich vorfahren und würde wahrscheinlich irgendwo auf dich warten, bis du wieder runtergekommen bist.
Ja, genau.
Genau, dich bringt es am Anfang nur noch mehr auf die Palme, wenn der Ricardo wahrscheinlich dann davon fährt. Nee, aber ganz ehrlich, so eine Fahrradweltreise, ich meine, klar, du siehst unwahrscheinlich viele tolle Landschaften, du lernst neue Abenteuer kennen, du lernst neue Leute kennen, aber ich finde, das einer der wichtigsten Punkte ist, was du halt auch über dich, also dass du dich selber ein bisschen kennenlernst und dass du selber reifst. Und im Moment bist du vielleicht so eine, die sagt, ich kotze es voll an, Berge zu fahren, aber vielleicht irgendwie arbeitest du halt auch diesbezüglich so ein bisschen an deiner Disziplin gegenüber dir selbst, dass du so ein bisschen, keine Ahnung, das halt ein bisschen positiver siehst oder warte halt einfach mal ein bisschen ab, mal gucken, wie das wird. Und letztendlich, es ist ja, du hast ja in dem Sinn kein Problem mit deinem Freund.
Um Gottes Willen, nein.
Ja eben, aber ganz ehrlich, wenn du jetzt schon sagst, um Gottes Willen, nein, aber du bist da am Motzen in den Berg, ich kann mir das Bild auf dich vorstellen. Deine Scheiße, Wolken, Scheiße, Berg, Scheiße, mein Freund, absolute Scheiße. Und das will er halt nicht mal hören, dann fährt er vor und dann bist du halt noch wütender. Dann willst du wahrscheinlich hinterher strammeln, um ihm noch so ein paar Wörter hinterher zu schmeißen oder so.
Nee, da hab ich gar keine Kraft mehr für.
Ach so,
dann.
Okay. Ja, nee, also, ja. Ich bin mal gespannt. Ich bin wirklich mal gespannt.
Ich auch. Viele Leute, also ihr habt ja schon wirklich viel gesehen. Und eine typische Frage in einem Interview ist immer so, welches Land hat dir am besten gefallen? Das möchte ich gar nicht wissen. Ich möchte eigentlich wissen, welches Land hat euch vielleicht überhaupt gar nicht gefallen? Also mal das Gegenteil davon. Wo sagt ihr, da waren die Menschen vielleicht unfreundlich oder die Landschaft war scheiße oder das Essen war ungenießbar. Wo würdet ihr nicht nochmal hinfahren?
Ich glaube, es ist schwer, nämlich egal, ob du nach Lieblingsland oder dem nicht lieblichsten Land fragst, es kommt immer so ein bisschen auf die Erfahrung drauf an, die man da gemacht hat. Also jetzt nicht wirklich nur auf das Wetter oder nicht nur auf das Essen oder nicht nur auf die Menschen, sondern im Allgemeinen und mit wem man das so erlebt. Ich würde auf jeden Fall nochmal hinfahren, um dem Land nochmal eine andere Chance zu geben, aber ich war 2013 in Kuba und ich hatte einen komplett anderen Eindruck von Kuba als, also eine Vorstellung, als ich dann dort war. Also klar, geprägt durch Sozialismus und Kommunismus. Man merkt natürlich, wie gebeutelt das Land ist. Mhm. Oder halt jetzt so vor 3-4 Jahren. Jetzt haben sich ja so ein bisschen die Tore aufgemacht in Sachen USA und Import und Export. Also da wird jetzt ein bisschen was gemacht. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich es damals noch miterlebt habe. Aber ich weiß, durch die Leute, die haben da drüben halt fast gar nichts. Und die sind echt super, super arm. Und die haben halt im Laufe der Zeit rausgefunden, okay, du kannst halt mit Touristen oder mit Ausländern unwahrscheinlich viel Geld machen. Und da merkst du halt richtig, dass wenn du als Backpacker da durchläufst und du schaust jetzt nicht kubanisch aus, die sind wirklich nur dieses grelle, blinkende, also jetzt nicht jeder, ich will das jetzt nicht verpauschalisieren, aber ich habe sehr, sehr viele Momente für mich auch erlebt, wo sehr viele Leute dieses grellen, blinkende Dollarzeichen über den Kopf gesehen haben und dementsprechend agieren sie halt auch und klar, die sind alle total freundlich und bieten ja auch Zigarren an und ein Mojito und also so diese Klischee-Dinge, aber ich muss sagen, die sind halt nur so die erste Fassade lang freundlich und ich lieb's ja langsam zu reisen, auch mit Leuten wirklich in Kontakt zu kommen und das ist mir in Kuba unwahrscheinlich schwer gefallen, wirklich mit Locals mich zusammen irgendwie so komplett die ganze Maske abnehmen und sich einfach mal zu unterhalten. Mir ist es einmal gelungen in Trinidad war das. Und da habe ich mich mit einem Maler unterhalten und am Anfang wollte er eigentlich auch nur mein Geld haben, bis er dann irgendwie gemerkt hat, okay, das läuft nicht so ganz bei dem Typen. Und letztendlich habe ich mich dann abends mit seinen Nachbarn zusammen, der hat irgendwie so eine illegale Rumdistillerie in seinem Keller gehabt. Da haben wir so zwei kleine Botteln Rum gehabt und haben uns die hinter die Binde gekippt. Mit seinen Nachbarn zusammen, das sind so 4, 5 Jungs, also Männer. Und das war ein toller Abend. Ich meine, ich hatte am nächsten Morgen die derbsten Kopfschmerzen, aber das war ein richtig toller Abend, weil das der einzige Abend war, wo ich mal wirklich so auf einer Wellenlänge mit Kubanern war und ich konnte mich mit denen normal unterhalten. Und ansonsten war es eher so, die gucken dich ein bisschen schief an und wollen nur dein Geld und das Essen, muss ich sagen. In Kuba ist das auch nicht das Geilste.
Okay.
Aber ich würde auf jeden Fall nochmal hinreisen, sagt man es mal so. Aber das war so eine der Erfahrungen, wo ich sage, ja, ich habe mir halt einfach ein anderes Kuba vorgestellt. Und das, ja.
Aber es ist ein schöner Ansatz, dass du sagst, du gibst dem Land dann nochmal eine Chance und würdest nochmal hinreisen. Das macht ja auch nicht jeder.
Wie gesagt, also es kommt ja auch echt immer auf die Erfahrung drauf an. Ich meine, wenn du auf den Fidschis bist, es ist total schön, geiles Wetter, aber du hast irgendwie ein Magen-Darm-Virus, ne, und hast Durchfall für 2 Wochen, kommst daheim, fragt dich jemand, ne, und wie war's? Sagst du, ja, war scheiße. Mhm. Aber deswegen sagst du nicht, das Land war kacke, sondern...
Ja,
also du würdest ja wahrscheinlich nochmal hingehen wollen, wenn es dir besser geht.
Ja, und das stimmt.
So denke ich das halt auch eigentlich über alle möglichen Erfahrungen, wo du halt mal ein bisschen was Negatives erfahren hast.
Ja, 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 da hast du recht. Was war dein Land, wo du gesagt hast, nee, absolutes No-Go?
Habe ich jetzt die ganze Zeit drüber nachgedacht, aber es gibt irgendwie keins. Also ich persönlich hatte zum Beispiel eine mega geile Zeit in Kuba. Das war auch eine Zeit, wo wir getrennt reisen waren. Ich meine, klar, es gibt viele Länder, die es auf dein Geld abgesehen haben. Also viel zu viele eigentlich, auch wenn ich jetzt an Thailand denke oder so. Aber nee, ich habe jetzt kein Land, wo ich nicht nochmal hingehen würde.
Ja, das ist auch schön.
Ja.
Das finde ich auch eine gute Antwort. Ja, so, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon quatschen. Ganz schön lang eigentlich, gell?
Ja, wenn Nick und die Steffi
auf dem Sofa
hast, dann muss ich, boah, gucken, wer sich das anhören kann. Wenn ihr jetzt an eure Reisen zurückdenkt und wir haben jetzt schon viel darüber geredet, was ihr anders machen würdet oder im Thema Beziehung, welche Herausforderungen, gibt es da drei Tipps, die wir jetzt vielleicht noch nicht genannt haben, die den Zuhörern vielleicht auf der Reise weiterhelfen könnten? Also in Bezug vielleicht auf Beziehung, also egal in welcher Hinsicht, ob es nun... welches Land vielleicht besonders toll war, wo man unbedingt hin muss oder vielleicht auch, selbst wenn ihr nicht mit dem Fahrrad gefahren seid, welches Land sich vielleicht auch gut zum Fahrradfahren eignen könnte.
Dann machen wir es doch mal so. Also einmal ein Landtipp, wo Steffi und ich geben können, ist definitiv Myanmar. Unbedingt nach Myanmar gehen. Mhm. Ist ein wunderschönes Land. Am besten so bald wie möglich. Nämlich noch sind diese Tore zum Massentourismus da noch nicht ganz so weit auf wie in anderen Ländern in Südostasien. Mhm. Als Beziehungstipp, Steffi, darfst du einen raushauen? Wo soll man unbedingt mal als Pärchen hingehen?
Als Pärchen hingehen?
Mhm. Oder du kannst was, ja überall als was Pärchen erleben. Hingehen. Ja, nee, aber was total schön war. Eigentlich der Sonnenaufgang in Myanmar auf den Tempeln. Stimmt, das war ja. Schön.
Ja. Das war echt romantisch.
Das war total romantisch.
Mit Frühstück oder ohne?
Nee.
Nur mit Tasse. Nee, und wir hatten eine Teekanne dabei.
Ah, ja.
Wir haben ein bisschen Tee und Kekse dabei und haben dann gesehen, so ab 4 Uhr früh, wie es so dann irgendwann langsam hell wurde und dann die Heißluftballons hochstiegen. Das war total schön.
Ja.
In Bagan. Fahrradfahren.
Also man kann überall wahrscheinlich gut mit Auto, mit Moped fahren, aber...
Boah, jetzt habe ich es genau, durch Vietnam.
Das dachte ich mir schon.
Also ich habe es mit dem Motorrad gemacht und es war einfach mega geil. Ich könnte mir vorstellen, mit dem Fahrrad wird es noch ein bisschen intensiver, aber es ist ein absolutes Abenteuer.
Also wir wollten zuerst auch, bevor wir nach Neuseeland fahren oder fliegen, haben wir gesagt, wir fahren mit dem Motorrad durch Kambodscha, Laos und Vietnam. Aber das ist jetzt nichts geworden.
Das Problem ist aber auch, du kannst die Motorräder nicht von landesübergreifend nehmen. Also ich weiß, es haben ein paar Leute es probiert, aber es ist unwahrscheinlich schwierig, ein gekauftes Motorrad in Vietnam irgendwie über die Grenze nach Kambodscha oder nach Laos zu bringen, als Tourist mit nicht den vielleicht passenden Papieren. Also da gibt's ein paar Problematiken.
Okay. Ja, aber Fahrrad ist ja was anderes.
Fahrrad ist was anderes.
Mit dem Fahrrad können wir das ja versuchen nach Neuseeland. Ja, cool. Das muss ich mir mal merken.
Ja.
Ja, dann auf jeden Fall viel Spaß. Aber passt auf mit dieser Fo-Suppe bei Straßenständen, wo ihr euch so ein bisschen unwohl fühlt. Also was heißt unwohl? Ich glaube, ich habe einmal aus Versehen ein bisschen Hund gegessen. Das war jetzt nicht so geil. Aber ansonsten kann ich dir eigentlich nur wärmstens empfehlen. Fobo ist das mit Beef und Foga ist die mit Hähnchen.
Foga und
Foga ist Hühnchen. Ja. Fobo ist, genau. Und Depchai, wenn jemand einen Freund Depchai nennt. Dann heißt es, süßer Junge.
Okay, was sagt man bei den Mädels?
Depp Guy.
Auch?
Nee, Depp Guy und Depp Guy, glaube ich.
Ach so, okay.
Kann auch sein, dass ich das jetzt total verwechsel. Ich weiß nicht mehr genau. Aber ja, probier es einfach aus.
Das habe ich in einem Jahr eh wieder vergessen.
Dann fragst du nochmal.
Ja, cool. Ich glaube, wir machen hier einfach mal Schluss.
Gerne.
Weil ich weiß eh nicht mehr, was ich sagen soll. Und ich glaube, das war jetzt auch schon echt viel. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart.
Hat uns Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Dasein.
Kein Ding.
Ich setze eure Blogs unten in die Shownotes mit rein.
Easy.
Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten DNX-Camp wieder, würde ich sagen.
In Dahab, jawohl.
In Dahab.
Oder früher, man weiß.
Oder früher, wenn ihr nach Neuseeland kommt.
Schauen wir mal.
Wir sind da gerade am rumtüfteln fürs nächste.
Ah, ja.
Aber da kann man noch nicht so viel sagen.
Ah, ja,
das zumindest
ist noch,
nicht offiziell.
Ist noch alles geheim.
Genau.
Naja, gut.
Naja, geheim, das ist einfach noch nicht geplant.
Das macht doch nichts, Pläne sind eh blöd.
Ja, eben, deswegen können wir es so nicht genau sagen, weil wir es noch nicht wissen.
Wenn der Flug noch nicht steht, dann kann man auch nichts sagen.
Ja.
Das stimmt.
Ja, danke euch.
Alright, mach es gut.
Yay. Danke dir.
Dankeschön. Das war das Interview mit der Steffi und dem Nick. Ich bin sehr erstaunt, wie viel anders ich mich anhöre, wenn da noch jemand mit dabei ist. Ich hoffe, es hat dir genauso gut gefallen wie mir. Und ich freue mich natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wenn du mir eine Bewertung abgeben würdest. In der nächsten Episode sind wir dann auch schon in Neuseeland und unser eigentliches Projekt, die Fahrradweltreise, beginnt. Also sei gespannt und ich freue mich auf dich. Also bis dann. Tschüssi.